Ich fand das eben sehr interessant, wie Sie die Entwicklung gezeigt haben, welche Möglichkeiten es gibt. Und meine Frage dazu ist, wie ist das satzungsmäßig zu lösen? Also wenn das, muss das Delegiertenprinzip als Vertretungsprinzip in der Satzung reingeschrieben werden, muss es genehmigt werden? Und Sie haben ja eben die Möglichkeiten des Austausches erklärt. Muss dann eine Satzungsänderung erfolgen? Geht das überhaupt? Und wie wäre das? Also weil mir das unbekannt ist, würde ich Sie bitten, weil das zu dem Thema gehört, ob Sie da vielleicht etwas sagen können.
Das kann man ganz kurz beantworten. Diese Konstitution ist eine Satzungsfrage, also Entscheidung der Mitglieder. Und Sie können das in die eine oder andere Richtung machen. Entscheidend ist, dass mit solchen konstitutiven Veränderungen hohe Mehrheitsanforderungen einhergehen. Das läuft nicht mit 51%. Das läuft auch da wieder je nach Gründungssatzung mit Dreiviertelmehrheiten oder sogar strenger. Aber auch da ist die Genossenschaft frei. Also in diesem Fall, bei so einer Veränderung, ist es immer eine qualifizierte Mehrheit, die man benennen muss. Aber ob man dann Dreiviertel hat oder ob man sagt, das ist ein Punkt, den sogar alle irgendwie entscheiden müssen, gibt's, kommt alles vor bei Genossenschaften. Aber an der Stelle wirken eben auch wieder alle Mitglieder mit.
Mein Name ist Christian Rüther. Ich bin sehr stark bei der Gemeinwohlökonomie engagiert. Und dort ist für uns ein Wert diese demokratische Mitbestimmung im Unternehmen in Bezug zu den Kunden und zum gesellschaftlichen Umfeld. Und mich hat vor allen Dingen jetzt an dem Titel angesprochen, innerdemokratischer Anspruch. Ich würde gern wissen, wie weit jetzt innerbetrieblich die Mitarbeiter mitgestalten können. Bei uns in unserer Gemeinwohlmatrix gibt es da verschiedene Unterpunkte, wie wir das feststellen. Wie weit die Führungskräfte von den Mitarbeitern gewählt werden, wie weit alle wesentlichen Informationen transparent sind, vor allem die kritischen, die Vorstandsprotokolle, die Neueinstellungen zum Beispiel. Wie weit die Mitarbeiter konsensual bei den wesentlichen Grundsatz- und Rahmenentscheidungen mitentscheiden können. Nicht nur gehört werden, sondern wirklich innerhalb eines Betriebes auch diese demokratischen Strukturen gibt. Weil eine Genossenschaft kann von mir aus nicht viel anders sein als eine Aktiengesellschaft, die viele Kleinaktionäre hat. Das macht für mich, mal ein bisschen polemisch gesprochen, keinen großen Unterschied, weil das die Eigentümerstruktur ist. Der Vorstand wird gewählt, dann kann der Vorstand machen, was er will. Es geht vor allen Dingen diese innerbetriebliche Demokratie. Bei uns gibt es auch noch Demokratie mit Kunden. Wie weit wird gemeinsam mit Kunden Produkte entwickelt oder können sie Einfluss nehmen? Oder das gesellschaftliche Umfeld bei wichtigen Entscheidungen, die Anrainer betreffen, Natur betreffen, dass die auch mit einbezogen werden bei Entscheidungen. Also ein bisschen für mich der Kern der Mitbestimmung. Da hätte ich gern so ein paar Rückmeldungen. Und wie weit ihr euch vielleicht mit der Gemeinwohlbilanz auch schon auseinandergesetzt habt, weil das da gut gemessen werden kann.
Ja, danke für die Frage. Andreas Neukirch hatte so ein bisschen schon zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, vielleicht hier.
Ja, also wir haben keine konkrete Abläufe zur Mitbestimmung von Mitarbeitern. Was der Informationsfluss angeht, ist es schon so, dass wir monatlich also sozusagen eine Vollversammlung machen, wo der Vorstand berichtet, was passiert, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Aber das sagt schon, welche Entscheidungen getroffen worden sind. Wir sind sehr projektgesteuert, das heißt, wir ziehen aus allen Bereichen Mitarbeiter zusammen, um meinetwegen im Marketing oder auch, wir haben jetzt im letzten Jahr ein neues Produkt, ein Gasprodukt an den Markt gebracht, da waren viele daran beteiligt, wie kann man das ausschmücken, aber die wirkliche Entscheidung, die findet dann eben schon bei den Großkopferten statt, so bei den Vorständen, unterstützt von der Bereichsleitung in dem Moment. Und Kunden und Mitglieder, die beziehen wir schon mit ein. Also wir machen regelmäßig von 2-3 Jahren Befragungen der Mitglieder und der Kunden, wo wir uns hin entwickeln sollen, derer Meinung nach. Eben dann noch diesen Energiekongress, das auf jeden Fall. Aber wir haben keinen Kundenbeirat oder ähnliches, weil da, also wir haben es diskutiert mit dem Kundenbeirat und da müssen wir ganz klar sagen, in unserer Branche wenn man da guckt, welche Firmen einen Kundenbeirat haben, da sind wir bei Vattenfall, da sind wir bei E.ON, da sind wir, die das so ein bisschen polemisch gesprochen als Feigenblatt eher benutzen. Wir sagen, ich glaube, das brauchen wir in dem Sinne nicht, weil wir eben durch die Mitglieder, wir haben sehr viel regen Kontakt, nicht mit allen 21.000, ganz sicher. Aber wir haben ein gutes Gefühl, meiner Meinung nach, und das gibt uns ja auch recht dadurch, dass wir ständig Zuwachs kriegen, dass wir da die richtigen Entscheidungen treffen. Daher ist es also kein klarer Prozess, so, aber wir strecken unsere Fühler nach innen, aber eben auch nach außen aus. Wie ist es bei der TAZ?
Ja, wie ist es bei der TAZ? Also, das hatte ich ja schon gesagt, dass wir die Konsumgenossen nicht beteiligen wollen. Die sollen nicht. Es gibt natürlich immer wieder Anfragen, auch Versuche, Beiräte und so etwas zu installieren. Wir wollen das nicht, weil natürlich aus diesen Beiräten dann Gruppendruck entwickelt wird auf die Gefahr, dass die Redaktion dann, die Unabhängigkeit der Redaktion angekratzt wird, ist halt groß. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, glaube ich, auch bei der TAZ dieses, bitte? Natürlich, ja, da wollte ich jetzt drauf eingehen. Also einmal ist die TAZ, wie gesagt, eine Produktivgenossenschaft, hat einen Kern. Also die Genossenschaftssatzung ist so ausgestaltet, dass Mitarbeitenden ein eigenes gesellschaftsrechtliches, genossenschaftsrechtliches Organ haben. Also wie der Vorstand gibt es nochmal eine Versammlung der mitarbeitenden Mitglieder der Genossenschaft. Das ist definiert, wer daran Mitglied sein kann. Das sind etwa 200, 220 Leute im Moment. Die sind sowohl Mitglieder der Genossenschaft, der Konsumgenossenschaft, als auch nochmal zusätzlich Mitglieder der Versammlung der Mitarbeitenden. Zu dieser Versammlung haben die normalen lesenden Genossen, die Konsumgenossen, keinen Zutritt. In dieser Produktivgenossenschaft, da wird der Vorstand gewählt, beziehungsweise drei Vorstandsmitglieder des fünfköpfigen Vorstands. Direkt, frei, geheim. Diese Versammlung, es ist natürlich auch ein anderes Konzept, weil die Mitarbeit in dieser Versammlung ist natürlich auch abhängig von, was weiß ich, konjunkturellen, also gibt es jetzt irgendwie gerade was Aufregendes, dann kommen ganz viele. Wenn das normal einfach irgendwie, da ist jetzt mal wieder turnusmäßig eine Vorstandswahl, da kann es auch sein, dass sich da 12, 15 Leute treffen und sagen, ist alles in Ordnung, prima gemacht, macht's weiter nochmal. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo wirklich sehr, sehr viele dran, dann gibt's das ist wie ein Plenum früher. Ja, da wird richtig hart gerungen um jede Position. Also man muss gucken, glaube ich, wenn es jetzt darum geht, Beispiele zu sehen, wie kann man Genossenschaften konstruieren, dann hängt das natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel ist es eine nationwide, ist es eine nationale Genossenschaft mit einem höheren Abstraktionsgrad oder eine regionale, wo wirklich das Fachwissen auch der Konsumenten, der Betroffenen oder der Mitarbeitenden sehr hoch ist. Das muss alles natürlich irgendwie in der Struktur, in der Ausführung aber auch und nicht nur in der Satzungsstruktur seinen Niederschlag finden. Ich glaube, dass die demokratische Kultur in der TAZ als Kultur sich über 30 Jahre sehr gut entwickelt hat. Es gibt keine Hierarchien, es gibt natürlich doch welche, aber nur funktionale. Sonst wird die Zeitung nicht erscheinen. Darauf hat sich das Kollektiv geeinigt, dass es funktionale Hierarchien geben muss. An einem Tag muss jemand entscheiden, hier Schluss jetzt, das wird gedruckt oder die Zeiten werden eingehalten, solche Sachen. Aber wer zum Beispiel bestimmt, wer Chefredakteur wird, das bestimmt der fünfköpfige Vorstand. Drei werden direkt frei und geheim gewählt, dann werden zwei kooptiert. Und jetzt kommen die Gesamtgenossen, das heißt die 11.500 Genossen wählen einen dreiköpfigen Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat hat zwei Stimmen, also eine weniger als die Mitarbeitenden, aber er hat zwei Stimmen, wenn es darum geht, den Vorstand zu komplettieren. Und der Vorstand kann dann sagen, wer Chefredakteur wird. Kompliziert. Im Alltag, glaube ich, ist die Kultur, wie demokratisch ein Betrieb ist, vollkommen unabhängig davon, ob es eine Genossenschaft, eine GmbH oder eine OHG oder was auch immer ist. Natürlich ist es so, dass diese Genossenschaftssatzung in der TAZ sehr filigran ist, aber sehr stabil. die knackt so leicht keiner. Das heißt, dass Gruppenmachtinteressen extrem schwer sind, irgendwie durchzulavieren und tatsächlich Einfluss zu gewinnen. Das ist, es macht auch keinen Spaß, weil man ständig sich aufregt und an den Mitarbeitern scheitert. Das heißt, Verzicht auf Machtansprüche ist, glaube ich, gerade im Management, ich bin da leidvoll geprüft, ich leide aber nicht darunter, das liegt aber an der psychischen Struktur, dass manche Leute leiden, wie gestern der Kollege Kuhnert oder sowas, sagte, dass das eigentlich zu Genossenschaften dazugehört, dass die Leidensfähigkeit, das stimmt, stimmt aber auch nicht. Wenn man da leidet, dann hat man das falsch gewählt, glaube ich. Aber ich weiß, dass in der Kultur des Managements stark gelitten wird, in der Taz.
Also ich finde, dass bei der Frage, welche Art von Demokratie oder welche Art von Entscheidungsfindung in einer Genossenschaft eine Rolle spielt, kann man an der Frage beispielsweise auch der Mitarbeiter ganz gut differenzieren. Also zunächst mal muss man doch fragen, was ist der Grund für die Gründung einer Genossenschaft? Der kann unglaublich unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass sich Menschen zusammenfinden und sagen, wir gründen eine Genossenschaft, weil wir die Mitarbeiter eines Unternehmens sein wollen, das dann 100.000 Kunden bedient. Dann ist die Genossenschaft quasi die Gruppe der Mitarbeiter, die quasi die Unternehmereigenschaft übernehmen. Das ist eine Blickrichtung. Das ist aber überhaupt nicht eine Blickrichtung, wo man sagt, weil Genossenschaft da ist, das muss das so sein. Also wenn sich zum Beispiel Einzelhändler zusammentun, die ihr eigenes Unternehmen haben, die aber möchten, dass sie an bestimmten logistischen Vorteilen, die sonst große Unternehmen haben, partizipieren, also sprich zusammen stärker auftreten können, dann gründen die eine Einzelhändlergenossenschaft und werden beispielsweise mit irgendwelchen logistischen Dienstleistungen besser oder günstiger versorgt. Wenn eine Kreditgenossenschaft gegründet wird, dann gründen diese Kreditgenossenschaften nicht im engeren Sinne Mitarbeiter und sagen, wir gründen das, weil wir Kreditgeschäft sozusagen nach einem bestimmten demokratischen Prinzip durchführen, sondern das Prinzip einer Kreditgenossenschaft besteht darin, dass sich Menschen zusammenfinden, die sagen, die einen haben Überschüsse und die anderen haben Kreditbedarf. Das ist das Kernmotiv zum Beispiel einer Kreditgenossenschaft. Insofern setzt sich die, das ist bei uns nicht anders, zu 99% aus den Kunden, die Kreditnehmer oder quasi Kreditgeber, Einlagengeber sind, zusammen. Und dann gibt es auch Mitarbeiter und Vorstände, die das dann zu bewerkstelligen haben. Die sind aber nicht mit dem Selbstzweck unterwegs, dass sie einen bestimmten Teil eines genossenschaftlichen Prinzips erfüllen, sondern in diesem Fall sind sie unterwegs, weil eine große Zahl von Einlegern und eine große Zahl von Kreditnehmern gesagt haben, wir gründen eine Genossenschaft, damit dieser Ausgleich funktioniert. Also man muss immer wieder hingucken, woher kommt eigentlich quasi der Impuls, was ist eigentlich die Hauptaufgabe? Und wir haben es ja gerade sehr schön bei der Taz gehört, wenn ein Unternehmen sich zusammenfindet und sicherstellen will, dass eine Redaktion vollkommen unabhängig ist von allen möglichen anderen Interessen, dann sieht das satzungsmäßige Konstrukt völlig anders aus. Und das ist der Charme von Genossenschaften, dass man sich sehr, sehr frei diese Frage stellen kann, für welchen Zweck wird diese Genossenschaft gegründet? Und auch wenn man ihn so versteht, wie das bei einer Kreditgenossenschaft üblich ist, also im Prinzip sind die Kunden die Mitglieder, möchte ich mich deutlich dagegen verwahren, zu sagen, naja, man kann so eine Genossenschaft dann auch so ungefähr so fahren wie eine Kapitalgesellschaft. Das ist definitiv nicht so. Bei den ganzen Freiheitsgraden, die wir innerhalb der Satzung nutzen können als Genossen, in dem Spektrum, was wir jetzt heute schon gehört haben, gibt es einen Freiheitsgrad nicht, nämlich dass man nach Kapitalmenge abstimmt. Es bleibt immer im Kern ein Mensch, eine Stimme. Fast alle anderen Sachen können wir regeln. Aber ein Mensch, eine Stimme. Und deswegen ist auch bei ganz anderen Konzepten, die gar nicht darauf gegründet wurden, dass es ein Mitarbeiterbetrieb mit Mitarbeitermitbestimmung ist. Auch bei ganz anderen genossenschaftlichen Konzepten haben die Mitglieder pro Person nur eine Stimme. Und insofern keine besonders nahe Verwandtschaft zu irgendwelchen kapitalgewichteten Organisationen, deren Stimmen dann sozusagen aus Geldmacht gebündelt werden. Diesen Unterschied, den haben wir alle, wenn wir Genossenschaften sind.
Nur eine kleine Nachfrage bei Ihnen. Wie schaut es da innerbetrieblich aus mit der Mitbestimmung? Also Mitarbeiter, wer wählt die Führungskräfte? Wie weit können Mitarbeiter mitentscheiden?
Führungskräfte werden nicht gewählt. Also bei uns nicht. Führungskräfte werden eingestellt, je nachdem, in welcher Hierarchie das sich befindet. Beim Vorstand durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat seinerseits wird wieder gewählt von den Mitgliedern. Und bei den anderen Führungskräften stellt der Vorstand sie ein. Ziemlich konventionell und ohne ein. Das ist kein genossenschaftliches Spezifikum, sondern das folgt diesen Regeln, die ich gerade beschrieben habe. Die Mitbestimmung, die man dann in einem Unternehmen gerne etabliert, die muss überhaupt nicht abhängig sein von der Rechtsform. Also wir haben beispielsweise von vornherein immer völlig unabhängig von irgendwelchen Betriebsverfassungsregeln oder genossenschaftlichen Ideen, haben wir gesagt, wir wollen immer Mitarbeiter im Aufsichtsrat haben. Das, auf die Idee kann man aber auch kommen, wenn man beispielsweise ein vom Aufsichtsrat eingesetzter Vorstand ist. Also die Idee kann man ja haben. Und wir haben die vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder noch länger, im Unternehmen erörtert. Und seitdem gibt es zwei Vertreter im Aufsichtsrat, die von den Mitarbeitern bestimmt werden. Und einer davon wird komplett gewählt, also eine Basiswahl. Und also von allen Mitarbeitern, und ein anderer Vertreter im Aufsichtsrat wird aus der etablierten Mitarbeitervertretung bestimmt. Also zwei Typen, ne? Und die sind im Aufsichtsrat tätig und erfüllen insofern praktisch die Interessenvertretungsfunktion der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.